So, auch meinerseits euch allen einen ganz schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende gehabt und ihr habt euch wohlgefühlt, krausefrei. Dieser Abend wird wirklich der schönste, jedenfalls in meiner Optik, weil wir den Gipfel besteigen. Wir haben einen langen Anstieg genommen. Und die letzten beiden Abende waren manchmal auch sehr, ja, düster. Leid, wo kommt das her? Innere Verletzungen. Warum haben wir uns eigentlich so lange damit befasst? Mit diesen inneren Verletzungen? So eine Psychokurs? Eine ganz simple Feststellung. Je höher ein Lebewesen entwickelt ist, umso ausgeprägter ist das Sozialempfinden und die Notwendigkeit, sozial Kontakte zu haben. So ein Eizeller, der braucht das nicht unbedingt. Aber im Tierreich merken wir das, dass bestimmte Tiergattungen ganz enge Sozialbeziehungen eingehen. Und das sind meistens die hochentwickelten Tiere. Der Mensch ist ein hochentwickeltes Tier und ist lebensnotwendig auf solche Sozialbeziehungen angewiesen. Sie glauben gar nicht, was uns fehlt, wenn wir einander fehlen. Alles, was das Menschsein ausmacht und worauf ich als Mensch auch angewiesen, auch stolz bin, habe ich nur in der Beziehung zum anderen. Ich kann reden, weil ich angeredet worden bin. Darum nennt man meine Sprache Muttersprache. Weil in der Regel die Mutter ist, die die Erste ist, die mich anredet. Und all mein Reden, das ich dann gelernt habe, ist im Grunde genommen nichts anderes als Antwort. Wenn mich keiner angeredet hätte, wäre ich stumm. Ich deute das schon einmal an, ein Friedrich von Baden-Württemberg, glaube ich, im 15. Jahrhundert, hat Kinder aufwachsen lassen, hat ihnen alles gegeben, was sie zum physischen Leben brauchten, aber hat ihnen die Anrede verweigert. Und die sind physisch eingegangen. Ein dreckiges Experiment. Das heißt also, ich brauche sie. Du brauchst mich, ich brauche dich. Sonst bin ich nicht. Oder dass ich denken kann, verdanke ich all denen, die mir etwas vorgedacht haben. All mein Denken ist nur Nachdenken. Und wenn mir keiner etwas vordenkt, könnte ich nicht denken. Ich könnte nicht reden, ich könnte nicht denken. Und wir ahnen, was das heißt in einer Gesellschaft, in der es so viele mediale Kontakte gibt, aber keine personalen. In den Familien wird ja kaum noch geredet. Was aus Kindern wird, die nicht angeredet werden, denen nicht etwas vorgedacht wird, kein Wunder, dass sie zu Kommunikationsmitteln greifen, die eher ins Tierreich gehören. Und das Schönste überhaupt, Amore. Ich kann nur lieben, wenn ich zuerst geliebt worden bin. Kindern, denen die Liebe verweigert worden ist, haben unendliche Schwierigkeiten, Liebeserweise nicht als Aggression zu verstehen. Das heißt, ich bin dringend angewiesen auf diese Sozialkontakte. Und wenn durch innere Verletzungen in mir eine Schonhaltung aufgebaut ist, nach dem Motto, ich brauche niemanden mehr. Ich gebe nichts, ich will auch nichts. Ich komme selbst zurecht. Da sprechen Verletzungen, innere Verletzungen. Und der Mensch beginnt, in sich zu verkümmern. Das gilt sowohl für die Beziehung untereinander, als auch für eine mögliche Beziehung zu Gott. Da kommen Sätze auf die ich dringend angewiesen bin. Ich habe dich lieb. Das ist das, was wir ersehnen. Und zwar diese Form der bedingungslosen Liebe. Unter Konditionen werden wir alle geliebt. Wenn ihr auf der Bühne steht und so herrlich singt, die Herzen fliegen euch zu, aber die Stimme versagt. Und wehe, ihr könnt nicht mehr so gut. Kein Mensch hat Interesse an uns. Wir werden in aller Regel aufgrund unserer Funktion geliebt, nicht aufgrund unseres Seins. Und wenn wir die Funktion nicht mehr bringen, die so liebenswert ist, wenn wir nicht mehr so gut aussehen, nicht mehr so einflussreich sind, wir werden uns wundern, wie einsam wir werden. Und die Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden, ist eine der großen Grundängste des Menschen. Und da kommt von Gott der Satz, ich habe dich bedingungslos lieb. Und wenn du an allen Dingen versagst und wenn du in allem scheiterst und wenn deine tiefen Abgründe, die du hinter deiner freundlichen Fassade verbirgst, plötzlich offenbar würden, ich kann nicht, ich will nicht, ich werde nicht aufhören, dich zu lieben. Ahnen Sie, wenn das beim Menschen ankäme, welche heilende Kraft das hätte. Oder du bist wertvoll. Was machen Menschen für einen Tanz, um sich wichtig zu machen? Und werden meistens zu einer albernen Figur. Ich erlebe das im Alter bei Kollegen, die sich nur von ihrer Rolle her definieren. Ja? Und dass sie immer noch vorne stehen müssen und immer noch wichtig sein müssen. Und es fällt einem so auf den Geist, man fragt sich, wann wird der endlich erwachsen? Ja? Und begreift, dass der Wert nicht aus der Funktion, sondern aus dem Sein kommt. Und Gott spricht mir zu und sagt, du bist das Objekt meiner Liebe und darum bist du wertvoll. Wenn das bei Menschen ankommt, sie würden diesen Tanz nicht mehr brauchen, sich in den Vordergrund zu schieben und überall wichtig zu machen. Oder ich lasse dich nie allein. Ich erinnere mich an ganz frühe Kindheitsereignisse, wo ich, war es in Berlin nach dem Krieg, so furchtbar dreckig ging und wir nichts zu essen hatten, ich aufs Land geschickt worden bin, zu irgendeiner Tante. Das war gar nicht weit von Berlin. Aber für mich war das endlos weit. Und ich habe Rotz und Wasser geheult und war überzeugt, ich werde meine Familie nie mehr wiedersehen, weil es so weit ist. Die Angst, alleingelassen zu werden. Ich lebe in einer unendlich schönen Liebesbeziehung seit 45 Jahren. Die Vorstellung, dass meine Frau vor mir sterben würde. Ich kann es gar nicht richtig denken. Oder was noch schlimmer wäre, eines meiner Kinder. Ja? Diese Angst, die Verlustängste, alleingelassen zu werden. In eine Situation zu kommen, die dem Sterben nahe ist und niemand geht mit. Ich muss diesen Weg alleine gehen. Und dann kommt der Zuspruch von oben, ich werde dich nie verlassen. Ich bin immer eine Handbreit neben dir. Auch wenn es durch dieses enge Tal geht, durch dieses finstere Tal des Todes, ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Weltende. Und ich greife so rüber und fühle die Hand und ich höre die Stimme und spüre, ich bin, weil er da ist. Und ich habe es schon angesprochen, ich gebe deinem Leben einen Sinn und du brauchst den Tod nicht zu fürchten. Alle Ängste, Verlustängste, Versagensängste, wenn man eine mathematische Formel suchte und einen gemeinsamen Nenner, dann würde man tot darunter schreiben. Und ich kann mir nicht denken, wie man angesichts des Todes leben kann. Aber wenn man den Tod hinter sich hat und weiß, ich werde nicht sterben, sondern leben, dann fängt mit 66 das Leben an. Und da wir dringend angewiesen sind, brauchen wir das auch. Und dann kommt aufgrund von Verletzungen diese Schonhaltung. Ich glaube nichts mehr. Ich gebe mich niemandem mehr hin. Der hier wird nie mehr verletzt, mit Sicherheit. Da kommt auch nichts mehr an ihn ran, mit Sicherheit. Aber irgendwann wird die Luft eng. Und dann lebt er zwar physisch noch eine Weile, aber ist psychisch schon tot. Ich begegne so vielen Menschen, von denen ich den Eindruck habe, das ist soweit bei ihnen. Und darum muss diese Käseglocke weg. Und darum haben wir über innere Verletzungen und einen Weg gesprochen, wie man davon heil werden kann. Damit die mitmenschliche Beziehung wieder klappt und eine Beziehung zu Gott möglich ist. Denn das, was wir in der mitmenschlichen Beziehung erleben oder eben nicht erleben, projizieren wir natürlich auch auf Gott. Wir leben ja aus unseren Erfahrungen. Also, das war nochmal ein Rückgriff auf den gestrigen Abend, auf den letzten Abend, damit Sie wissen, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt den fünften Abend zusammen in einer religiösen Veranstaltung. Und ein Lieblingswort der Theologen, der Prediger, der Pastoren, der Pfarrherren ist noch gar nicht gefallen. Ich habe das erlebt, nach dem vierten Abend kam einer auf mich zu, guckte mich ernsthaft an und sagte, Herr Pfarrer, wann werden Sie endlich ernsthaft? Dann begann er zu schmatzen. Ich sage, wie meinen Sie das? Wann reden Sie endlich mal von der Sünde? Das werde ich heute tun. Wir reden heute mal von der Sünde. Ja. Das Wort Sünde ist wie viele Worte aus dem religiösen Bereich, Gnade zum Beispiel. Das Wort Sünde ist ein Märtyrer der Sprache geworden. Wenn es überhaupt noch im Umgangsdeutsch verwandt wird, dann entweder wird es verhunepiepelt. Ja? Zwei Damen sitzen im Café, beinahe vier Damen. Ja? Ja? Aber sie ordern Torte, aber bitte mit Sahne. Ja? Dann sagt die eine zur anderen, ich sündige wieder mal gegen die schlanke Linie. Gnädige Frau, Sie sündigen nicht, Sie sind einfach nur unvernünftig, ja? Das alles in sich reinzustopfen. Ja, das ist keine Sünde, das ist Unvernunft. Ja. Oder es gibt in Flensburg eine Verkehrssünderkartei. Da kann man Punkte sammeln, ja, wie bei Edeka. Ne? Nur man kriegt da nichts. Das wird was abgenommen. Das ist die Verkehrssünderkartei. Ja. Hat mit Sünde auch nichts zu tun. Ja. Also entweder wird das Wort Sünde verhunepiepelt, oder aber es wird gebraucht im moralischen Sinne. Und dann meistens verbunden mit Sexualität. Ja? Kann denn Liebe Sünde sein und die sündige Meile und auf der einen, da gibt es keine Sünde. Ne? Und da wird so Sünde begriffen als Unmoral, die eigentlich ganz schmackhaft ist, aber die man besser lassen sollte. Ja? Und die Kirche hat die Aufgabe, wie auch die anderen gesellschaftlichen Gruppen, darauf zu achten, dass der Mensch moralisch ist und darum predigt der Pastor gegen die Sünden des Menschen. Werte, ich habe nichts gegen Moral, auch nicht was gegen anständige Unmoral, aber das meint die Bibel überhaupt nicht. Wenn die Bibel von Sünde redet, meint sie nicht Unmoral. Und ich kann verstehen, wenn jemand mir sagte, wissen Sie, für meine Sünden braucht kein Gott zu sterben. Das kriege ich selber hin. Stimmt. Ja? Also sie aufhören, silberne Löffel zu klauen, da muss wirklich kein Gott sterben. Ja. Was meint Sünde im biblischen Begriff? Zuerst einmal, es hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Ja. Als ich noch Gemeindepastor war und Konfirmanden, das sind diese kleinen Monster, unterrichtete, ja, wie Sie sehen Sie nichts, da habe ich dieses Bild gebraucht. Gott und Mensch sind aufeinander bezogen in diesem fantastischen Bild aus der Urgeschichte, wie Gott dem Menschen einen Teil von sich gab, seinen Odem, seine Lebenskraft. Das heißt, ihr seid aufeinander bezogen, ob ihr wollt oder nicht, und sie ahnen das auch. Und da war erst der Mensch eine lebendige Seele, als er einen Teil von Gott empfing, damit er in einer lebendigen Kommunikation mit ihm stehen kann. Und da ist was dazwischen gekommen, zwischen Gott und Mensch. Und das, was zwischen Gott und Mensch steht, dieser Zustand, das nennt die Bibel Sünde. Das Gegenteil von Sünde ist das griechische Wort Vertrauen, das im Deutschen übersetzt worden ist mit dem Wort Glauben. Denn Sünde ist ein Sund, das Wort kommt etymologisch nicht daher, aber es ist schön zu erklären, was zusammengehören sollte, ist getrennt. Sünde ist eine Form des Misstrauens. Ich glaube Gott nicht mehr, ich vertraue ihm nicht mehr. Ja? Sollte Gott gesagt haben, das ist der Satz, der da fällt in der Versuchungsgeschichte. Ja? Dieser Zustand, dass ein Mensch Gott nicht mehr vertrauen kann, das ist gar nicht die Frage, warum er das nicht kann. Ob er das schuldhaft selber eingehandelt hat sich oder ob er das ja mit angeboren bekommen hat oder durch das Elternhaus anerzogen. Auf jeden Fall die Tatsache, dass ein Mensch nicht mehr Gott vertrauen kann, das nennt die Bibel Sünde. Und wenn ein Mensch vertraut, dann heißt es, er glaubt. Das biblische Wort für Vertrauen heißt Glauben. Ich glaube an dich. Das heißt nicht, ich halte dich für möglich, ja? Sondern ich vertraue dir. Ich glaube meiner Frau. Das heißt nicht, ich halte sie für möglich, sondern ich glaube ihr. Ich vertraue ihr. Also, Sünde hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, sind Sie eine Sünderin oder ein Sünder? Zweites. Tun, nichts unterlassen, ich will nicht ein Missverständnis produzieren, dann geht mich nicht an Ihre Moral, das interessiert mich auch gar nicht, sondern frage ich Sie, leben Sie in einem Vertrauensverhältnis zu Gott oder ist das Vertrauensverhältnis zu Gott gestört? Und wenn Sie jetzt den Satz hören aus der Bibel, Jesus starb für die Sünde der Welt, dann heißt das, Jesus ist die vertrauensbildende Maßnahme Gottes. Ja? Gott kam uns entgegen, damit wir ihm wieder glauben, dass er es gut mit uns meint. Haben Sie? Dieses ist ein ganz fatales Missverständnis. Und das Dusselige ist, dass aus dem Hebräischen in das Griechische übersetzt in der Bibel für zweierlei Dinge das Wort Sünde gebraucht wird. Manchmal im Singular, dann ist es das, wovon ich gerade geredet habe. Oder manchmal im Plural Sünden. Und dann ist Schuld gemeint. Das hängt auch ein bisschen miteinander zusammen, Sünde und Schuld. Aber erst einmal ist das wichtig zu wissen, das meint Sünde. Ein Zustand, den Sie unverschuldet erleiden. Jenseits von Eden. Eine tiefe, geradezu empirische Menschheitserfahrung, das Gefühl, da wo ich bin, bin ich nicht an der richtigen Stelle. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Das ist inzwischen von Religion entkleidet, aber als eine Grundbefindlichkeit des Menschen immer noch vorhanden. Aber wie? Und jetzt ist das Spannende, dass aus der Sünde, aus dem mangelnden Misstrauen gegen Gott, Schuld erwächst. Das hängt zusammen. Ja? Das ist ja ein Bild von Ertrinkenden. Das hat mich inspiriert, oder ich habe dem Grafiker dieses Bild vor Augen gestellt, als ich immer wieder diesen Satz höre von der europäischen Gemeinschaft, das Boot ist voll. Ja? Das Boot ist längst nicht voll. Gucken Sie mal an die Grenzen und über die Grenzen hinaus, was Entwicklungsländer, denen es so dreckig geht, an sozialer Hilfe für Flüchtlinge leisten. Ja? Wo jetzt zum Beispiel die Iraker alle hingeflüchtet sind, in welche Länder und was die aufwenden müssen. Und wir schicken ein paar Leute, die illegal über die Grenze gekommen sind, weg, weil das Boot voll ist. Dieser Egoismus, ich muss für mich selber sorgen, sonst sorgt keiner für mich, ist typisch für Menschen, die kein Vertrauen in einen liebenden Vater haben. Kinder, die spielen auf der Straße, kommen schweißgebadet abends nach Hause, setzen sich an den Tisch und erwarten, dass Essen da ist. Die kümmern sich nicht drum. Das ist mit Sicherheit da. Das Vertrauen ist da, die Eltern sorgen für mich. Und wenn ein Mensch so leben könnte, euer himmlischer Vater sorgt für euch. Sorgt euch nicht, was ihr essen und trinkt, womit ihr euch kleidet, danach trachten die Heiden. Seht die Vögel unter dem Himmel, wie sie sich, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Wenn wir aus diesem Grundvertrauen lebten, brauchten wir dem anderen nichts zu neiden. Im Gegenteil, wir hätten viel Freiraum, anderen zu geben. Aber aus diesem Misstrauen, dass Gott es nicht gut meint, entsteht Geiz und Ausgrenzung. Oder der Konflikt, der mit Gewalt ausgetragen wird. Na klar, ich kann nicht ertragen, dass sie besser sind als ich. Ich muss sie klein machen. Sonst, wer nimmt mich denn ernst? Wer kämpft für mein Recht? Ja? Und dann entsteht dieses einer über den anderen herrschen. Als Gott sich von den Menschen, ich bleibe im Bild, im mythologischen Bild der Bibel, als Gott sich vom Menschen trennte, sagt er, der Mann wird über die Frau herrschen. Und sie werden über die Tiere herrschen. Die Schlange wird in die Ferse stechen. Dieses übereinander herrschen, Gewalt anwenden, hat etwas damit zu tun, dass ich groß werden will. Und damit muss ich den anderen klein machen. In diesem wunderschönen Psalm 23 der Bibel, den kennen Sie vermutlich alle, weil er zu der Weltliteratur gehört, man muss ihn kennen. Ja? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da geht es nicht ums Essen. Das ist der Richtertisch. Du sorgst für mein Recht. Ich muss nicht kämpfen. Ja? Sie können mich fertig machen. Das ist nicht gerade angenehm, aber ich werde sie nicht schlagen. Ich werde sie nicht klein machen. Ich werde mich nicht rächen. Ja? Ich weiß, Gott sorgt für mein Recht. Grundvertrauen, ja, das mich gelassen sein lässt. Oder dieses widerliche Schiebespiel der Schuld. Ja, ich war es nicht, der war es. Er war es nicht, sie war es. Ja, was ja bereits auch in dieser sogenannten Sündenfallgeschichte schon losgeht. Ja. Gott kommt zu Adam und sagt, was hast du getan, Adam? Und Adam, ach, ich habe nichts getan. Die Frau war es, die du mir gegeben hast. Ja? Und Gott kommt zu Eva und sagt, Eva, was hast du gemacht? Ach Gott, bist du süß, wie kleinlich. Du bist doch allwissend. Hast du das vergessen? Das war nicht ich. Die Schlange. Woher kommt eigentlich die Schlange? Hast du die nicht gemacht? Ja? Und am Ende steht Gott da als der Trottel. Ja? Dieses ekelhafte Schiebespiel der Schuld, wenn ich Vertrauen habe, dass Gott mich nicht fallen lässt, wenn ich Schuld zugebe, ja, dann muss ich den anderen nicht belasten mit meiner Schuld. Das heißt, aus dem mangelnden Vertrauen gegen den Vater kommt diese Selbstrechtfertigung, die Selbstversorgung, die Selbstbefriedigung, diese Eigenlust, und die geht immer auf Kosten der anderen. Und so hängt Schuld und Sünde zusammen. Aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn Paulus, der große Philosoph und Theologe, sagt, ich bin ohne Sünde, dann hat er nicht gesagt, ich bin moralisch einwandfrei, sondern ich bin nicht mehr von Gott getrennt. Ja? Und solange Menschen, die nicht von Gott getrennt sind, in dieser Welt leben, werden sie schuldig. Und darum bitten wir im Vater unser jeden Tag, und vergib uns unsere Schuld, nicht unsere Sünden, ja, unsere Schuld. Zwei verschiedene Dinge. Das ist deshalb wichtig zu sagen, weil aus diesem Wissen, jenseits von Eden zu sein, nicht so zu sein, wie ich eigentlich sein sollte, in diesem mangelnden Vertrauen zu leben, in das Leben, in Gott, in die Menschen, ja, das ist die eigentliche Quelle der Religion. Hier sind Menschen auf den Stufen einer Kirche und krabbeln da hoch. Ich habe das in Rom auch gesehen, war beängstigend zu sehen, wie Menschen versuchen, sich aus dieser eigenen Isolation, aus dieser Jenseits von Eden in irgendeiner Weise zu befreien. Das ist eine tiefe Ahnung im Menschen, da wo ich bin, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Ja. Und das Problem ist, dass die Religionen der Welt diese Situation des Menschen brutal ausnutzen. Und da sind alle Religionen der Welt gleich. Das Christentum eingeschlossen. Ich erkläre Ihnen mal, was Religionen sind. Das Erste, was eine Religion braucht, damit sie Menschen anziehen kann, gewinnen kann, ist einen kaputten, schuldig fühlenden, unglücklichen Menschen. Wenn Religion auf Leute trifft, die sich wohlfühlen, hat sie verspielt. Ja? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Geschichte erzählt habe, die ich in Rostock erlebt habe, mit dem einen Studenten da, der nach meinem Vortrag aufstand und sagte, Herr Pfarrer, haben Sie gut gemacht, aber ich bin Atheist, mir geht es gut, ja, mir fehlt nichts, sagen Sie mir, warum ich Gott brauche. Breites Feixen im Hörsaal, da hatte ich eine göttliche Eingebung und ich meinte es von Herzen. Ich habe gesagt, Sie haben recht, Sie brauchen Gott nicht. Die Welt ist schlüssig, auch ohne Gott. Aber wissen Sie was? Ich will Ihnen etwas sagen, was Sie so vielleicht noch nie gehört haben. Gott braucht Sie. Und das hat tatsächlich eine Diskussion ausgelöst, die wir im Anschluss in irgendeiner schlagenden Verbindung dann in Rostock hatten, mit 20 Studenten. Die hat mich zum Bier eingeladen und ich habe ihnen gesagt, was das für mich heißt. Gott braucht mich. Ich muss wertvoll sein. Da sagte einer, das hat mir noch niemand gesagt. Was ich sagen will, ist, Religionen brauchen den zerknirschten Menschen. Und wenn sie den nicht vorfinden, machen sie sich den. Ja? Erstmal wird zerknirscht. Das geht ganz einfach. Ich sage Ihnen mal, wie das im Christentum geht. Ja? Du sollst nicht töten. Na? Hat jemand? Ich danke, dass ich nicht bin wie dieser. Ja? Bildzeitung. Dann werde ich den Satz Jesu zitieren. Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, ist schon ein Totschläger. Geht übrigens auch mit Schwester. Jemand ohne? Du sollst nicht Ehe brechen. Bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, dass alle sagen, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser. Jesus sagt, wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Na, merken Sie, wir kriegen euch. Irgendwann hat er so ein schlechtes Gewissen, fühlt sich so kaputt und so unwohl. Und so braucht die Religion die Menschen. Und dann zeigt die Religion ein erstrebenswertes Ziel. Der Himmel und das Paradies und die klassenlose Gesellschaft, der Kommunismus ist auch eine Religion, die hatten nur ein Problem. Die haben das Paradies auf Erden versprochen. Und das muss man nachweisen. Aber solange man sagt, es ist irgendwie transzendent im Himmel oder so, muss man ja was. Ja. Dann wird ein erstrebenswertes Ziel gezeigt. Und dann wird die Sehnsucht des Menschen immer größer. Eier, wäre ich da? Ja. Und dann setzt die Religion an und sagt, Geld, da möchtest du gerne hin und wir zeigen dir, wie es geht. Und in allen Religionen, darum können die auch im Augenblick so gut miteinander, ja. In allen Religionen sind es die gleichen Prinzipien, nach denen Menschen an die Kette gelegt werden und versklavt werden. Religion ist nicht Opium des Volkes, sondern es ist Sklaverei des Volkes, Versklavung des Volkes. Was sind die drei Elemente, die jede Religion anwendet, um ihre Gläubigen zu versklaven? Christentum eingeschlossen. Das erste ist, jede Religion erwartet von ihren Gläubigen eine ganz bestimmte Moral. Das ist in jeder Religion ein wenig unterschiedlich, aber bei uns tut man das nicht, 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 tut man das nicht. 1000 Gebote. Und dem Gläubigen wird gesagt, wenn du diese Gebote alle hältst, dann kommst du deinem Ziel, dem Himmel, ein bisschen näher. Und dann beginnen die Leute sich immer strebend zu bemühen, all diese Gebote zu halten. Und wenn sie das alles gehalten haben von Jugend auf, haben sie immer noch das Gefühl, es fehlt ihnen noch was. Und die Religion sagt, ja, natürlich fehlt noch was. Zur Moral gehört nun auch der Kultus, das heißt die religiösen Übungen. Du musst zur Kirche gehen, du musst beten, du musst Bibel lesen, du musst beichten, du musst eine Hatsch machen, du musst fünfmal am Tag dich waschen, du musst, jetzt kommen all die religiösen Übungen, ein Mantra sprechen und sowas alles. Ja? Und der Gläubige macht das, weil die Sehnsucht in ihm, jenseits von Eden nach Eden zu kommen, groß ist. Und er beugt sich unter das Gesetz der Moral und er folgt den Normen der Religionsgemeinschaft und tut das, was die ihm sagen. Die Religion sitzt dem Menschen im Nacken, wie der Reiter dem Esel, der dem Esel einen Maiskolben vorhält und der Esel glaubt, je schneller er läuft, umso eher kommt er den Maiskolben. Ja. Und keine Religion wird irgendwann mal sagen, jetzt habt ihr genug gemacht. Ob das am Ende reicht? Ja. In der katholischen Kirche gibt es ja noch so die letzte Ölung. Da kriegt der Verstorbene noch mal ein bisschen von der Gnade, die die Kirche angesammelt hat, mit, damit es auf dem Weg auch reicht. Aber würde eine Religion sagen, jetzt haben sie genug, die würden sofort aus der Kiepe springen. Also muss die Knute weiter vorgehalten werden. Und wenn irgendeiner sagt, ich weiß nicht, ich mache das alles, aber ich fühle mich gar nicht erlöster und gar nicht glücklicher, dann guckt ihn der Priester, der Guru, der Pastor tief in die Augen und sagt, haben Sie auch alles richtig gemacht? Der Schwarze Peter ist wieder bei Ihnen. Das ist Religion. Sie können das gut ablesen an unseren Zeugen Jehovas. Wenn die da so auf der Straße stehen mit ihrem Wachturm, das müssen die, das wollen die gar nicht. Ja, das müssen die. Sonst kriegen sie einen schlechten Platz im Himmel, wo ja ohnehin nur 188.000 Plätze sind. Und da muss man sich schon ein bisschen drum bemühen. Dann stehen die da mit ihrem Wachturm an der Straße und gucken so furchtbar erlöst. Ja. Ich habe schon manchmal gedacht, ich müsste hingehen, müsste den 5 Euro geben und sagen, trinkt euch mal einen Kaffee, ich halte euch so lange den Wachturm, damit ihr wenigstens durch den Kaffee so ein bisschen fröhlicher aussieht. Ja? So. Nein, aber so ist das Gesetz. Die Leute machen das. Sie wollen ja da oben ankommen. Ja? Und dann kommen die auf uns zu und wollen mich bekehren. Ja? Zu dem da. Ich sage, behalten Sie Ihre Neurosen, lassen Sie meine. Ja? Und wenn Sie das alles gemacht haben, haben Sie noch nicht genug gemacht. Auch jede Religion fordert eine dritte Stufe der Heiligung, wenn Sie so wollen. Das ist das Opfer. Es muss geopfert werden, es muss wehtun. Und es ist sehr interessant zu sehen, auch in der christlichen Kirchen, die Kirchen, die so richtig Gesetz predigen und Zwang predigen, die haben einen Zulauf. Ja? Denn da muss man was opfern. Und wer will sich schon was schenken lassen? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz und glüht das Junge schön? Ja, ich. Das Menschenopfer ist in den Hochreligionen halbwegs abgeschafft. Opferung des Isaak. Ja. Da ist diese Geschichte, wo dann Gott sagt, nimm den Widder dort und töte nicht deinen Sohn. Aber im Hinduismus zum Beispiel gibt es wieder Witwenverbrennung. Geht wieder los. Und das Witwenverbrennungen. Ja? Wenn der Ehegatte gestorben ist, dann wird die Frau mitverbrannt. In den streng hinduistischen Kreisen fängt das wieder an. Und was machen denn die radikalen Islamisten, wenn sie sich mit Sprengstoff in die Luft schlagen, töten? Sie glauben der Verheißung des Korans, dass sie dann unmittelbar, weil sie ihr Leben geopfert haben, am Gericht vorbei ins Paradies kommen. Das ist eine Aussicht. Also es muss geopfert werden, es muss wehtun. Bhagwan war überhäuft mit Autos und mit Geld. Die ganzen Amerikaner und Europäer kamen und haben ihm alles zu Füßen gelegt. Und dieser Hubbard, dieser abgebrochene Scientologe da, mit seiner Geschichte, die verdienen eine Unmenge von Geld. Es muss wehtun, es muss geopfert werden. In den Kirchen auch. Zeit, Geld, Kraft. So. Und das ist das Wesen der Religion. Und ich sage es noch einmal. Das Schlimme ist, dass das Christentum im Laufe der Jahrhunderte und eigentlich in jedem Jahr immer wieder neu zur Religion verkommt. Als Martin Luther, ich will jetzt überhaupt nichts Schlechtes über unsere katholische Schwesternkirche reden. Ich habe ganz enge, gute Beziehungen zu vielen Katholiken, auch zu Kardinälen und geradezu eine freundschaftliche Beziehung. Da hat sich manches Gott sei Dank geändert. Aber zur Zeit Martin Luthers war das so pervertiert, das Evangelium, dass ein Geschäft damit gemacht worden ist. Und als Luther auftrat, dieser kleine, unbedeutende Pope da aus Wittenberg, ja, und sich hinstellte und den Papst, die damals einzig von allen akzeptierte Autorität, einen Antichristen nannte, ja, das ist was anderes, als über Frau Merkel einen Witz zu machen. Ja. Da hatte der nicht einen kleinen Übersetzungsfehler in der Bibel entdeckt oder eine kleine kultische Unebenheit in seiner Kirche. Sie hat begriffen, die Kirche hat das genau auf den Kopf gestellt. Und übrigens, diese Verfälschung des Evangeliums hat es von Anfang an gegeben. Weil das, was durch Jesus in die Welt kam, so wider die menschliche Vernunft ist, dass jeder versucht, das irgendwie wieder für sich zurechtzudrehen. Was war anders bei Jesus? Und hier kommt meine Behauptung. Christsein ist keine Religion. Es gibt da für die Intellektuellen unter uns, ich weiß nicht, wie viele wir sind, 2 oder 3. es gibt eine Definition. Die eine ist von Schleiermacher, großer Theologe aus dem 18. Jahrhundert. Schleiermacher hat eine Definition aus dem Ursinn des Wortes Religio definiert und hat gesagt, Religion ist das Wissen des Menschen um seine schlechthinige Abhängigkeit. Das ist die Definition von Schleiermacher. In dem Sinne bin ich tief religiös. Ich weiß, dass ich nicht das Rathaus der Weltgeschichte bin. Ich glaube, dass ich vom Absoluten abhängig bin. Ich bin auch in dem Sinne religiös, wenn Religion verstanden wird als eine bestimmte kulturelle Handlung. Ich gehe gerne zur Kirche. Ich liebe schöne Liturgie. Da bin ich Lutheraner. Ich fühle mich bei euch auch wohl. Aber so richtig schöne Gregorianik oder so ein Bachchoral. However, das hat was mit der Tradition zu tun, aber nicht mit dem Glauben. In dem Sinne bin ich auch religiös. Aber es gibt eine andere Definition, die hat der Theologe Karl Barth aus dem letzten Jahrhundert, Mitverfasser der Barmer Theologischen Erklärung, die sich gegen die Nazis richtete, die so ein deutsches Christentum da anfangen wollten. Da war Karl Barth federführend. Karl Barth hat im Volk aufs Maul geschaut und hat nicht so eine intellektuelle Definition für ein paar Leute herausgefunden, sondern hat uns begriffen, und hat gesagt, Religion ist der Weg des Menschen zu Gott. Und fragen Sie Ihre Zeitgenossen um Sie herum. Die haben alle diesen Religionsbegriff. Und die sagen alle, was ist Christ sein? Zur Kirche gehen, Gebote halten und Kirchensteuer zahlen. Und das Gleiche gilt für alle anderen Religionen auch. Und jetzt behaupte ich, Christ sein ist keine Religion. Da muss ich noch ein paar Bilder schieben, ja? Ich habe mich jetzt so verfranst hier bei euch. Aha. Nein, wir sind an der richtigen Stelle. Christsein ist keine Religion. Religion heißt, der Mensch macht sich auf zu Gott, anständiges Leben, religiöse Pflichten und Opfer bringen. Und hofft damit, bei Gott gut anzukommen. Evangelium ist genau das Gegenteil. Religion heißt, die Erde sehnt sich nach Gott. Evangelium heißt, der Himmel hat Sehnsucht nach der Erde. Es ist genau der entgegengesetzte Weg. Ich will das mal aus der Historie begründen. Als Jesus auftrat in Palästina, in Israel, da waren die so fromm, die haben gebetet, die haben die Gebote gehalten, die rannten in die Tempel und in die Synagogen. Also die brauchten wirklich keine Belehrung mehr. Ja. Es triefte vor Frömmigkeit. So wie das bei uns im Mittelalter war, wer nicht an Gott glaubte, war nicht ein Ungläubiger, sondern ein Ungebildeter. Ja. Erst Luther hat dann diesen Unterschied zwischen Wissen und Glauben und auch damit ein Stück Missverständnis produziert. Also die zur Zeit Jesu glaubten wie alle an Gott. Es gab so ein paar Ausnahmen, also viel nichts Gewicht. Ja? Und es gab zur Zeit Jesu auch im Judentum ein breites Spektrum von Religionen. Es gab zum Beispiel die Pharisäer und die Sadduzäer, zwei große theologische Schulen. Die einen glaubten an ein Weiterleben nach dem Tod, die anderen nicht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gab ein politisches Judentum, Theologie der Befreiung. Das waren die Zeloten. Die trugen unter ihrem Mantel ein kleines Schwert und ihre Lehre war, wir müssen erst die Römer aus dem Land treiben, dann kann der Messias wiederkommen. Eine große Schule. Wo hatte Petrus eigentlich das Schwert her, als er bei der Verhaftung sich widersetzte? Zelot von Hause aus. Das trug er 3 Jahre mit. Ja, so Tradition legt man nicht einfach ab. Dann gab es eine pietistische Erneuerungsbewegung. Ja, das waren die Johannesjünger. Die sagten, man muss von Herzen glauben, von Herzen Buße tun, nicht einfach nur im Kultus leben. Ja, persönliche Bekehrung. Tut Buße und lasst euch taufen. Dann gab es vielleicht so ein monastisches, ein klösterliches Judentum. Vielleicht waren das die Essener, die in Gemeinschaft lebten. Es gab auch so eine Art Zeugen Jehovas, die sich jüdisch nannten, aber keine Juden mehr waren. Das waren die Samaritaner, Sekten. Es gab also eine Fülle von Ausprägungen. Jetzt kam Jesus, da hat so ein bisschen Zoff da mit der Liebe. Hätten doch die religiösen Menschen sagen können, wir haben schon die Pharisäer, die Sadduzäer, wir haben die Essener und wir die Johannesjünger. Jetzt haben wir noch die Nazarener. Das bunte Bild wird nur noch bunter, unsere Religion wird vielfältiger. Aber wer waren die erklärten Feinde Jesu? Durch die Bank weg, die Religiösen. Gamaliel, einer der hohen Priester zur Zeit Jesu, sagte, lieber einer als das ganze Volk. Die haben begriffen, wenn das, was Jesus lehrt, bei den Menschen ankommt, dann haben wir mit unserer Religion verspielt. Erinnert euch an einen Satz, oder vielleicht habt ihr ihn noch nie gehört. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr unter dem Gesetz, das euch die Pharisäer auferlastet haben, zusammenbricht. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und folglich fanden sich auch all die bei ihm ein, die durch die religiösen Rosten gefallen waren, die es nicht geschafft haben, die Moral durchzuhalten, die ihnen auferlegt worden ist, die es nicht geschafft haben, die Gebote zu halten, die ihnen da auferlegt worden sind und diese ganzen Opfergeschichten nicht brachten. Die fanden sich alle bei Jesus ein. Weil die Botschaft Jesu nicht eine Reformreligion war, nicht eine neue Religion war, sondern das Ende von Religion war. Jesus lehrte die Menschen, ihr schafft es nicht, egal wie euch anstrengt, wer immer strebt, sich bemüht, ihr kommt da oben nie an. Das ist so naiv, wie wenn jemand sagt, ich laufe nach Australien zu Fuß, dann bin ich dem Mond ein bisschen näher. Ja? Der Versuch, sich selbst durch Moral und durch Kultus und durch Opfer langsam Eden zu nähern, ist in sich unmöglich. Und Gott sitzt nicht im Himmel und wartet darauf, bis wir uns langsam zu ihm hochgedient haben, um dann vielleicht bei dem, der es nicht ganz schafft, noch einen kleinen Ruck zu geben. Ja? So nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja? Sondern Gott hat es in seiner unbegreiflichen Sehnsucht nach dem Menschen, in seiner geradezu törichten Liebe zu dem, was aus ihm hervorgegangen im Himmel nicht ausgehalten und hat sich heruntergemacht auf die Erde. Wir glauben an einen heruntergekommenen Gott. Im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes. Und das ist in keiner Religion, dass ein Gott sich auf den Weg zum Menschen macht, um beim Menschen anzukommen. In allen Religionen macht sich der Mensch auf den Weg zu Gott, um bei Gott anzukommen. Und darum ist Christsein das Ende von Religion. Gott kommt auf sie zu, in der Person Jesu, und sagt einen schönen Gruß vom Vater. Er mag dich. Und du bist am Ziel. Du bist am Ziel nicht, weil du dich hochgearbeitet hast, sondern du bist am Ziel, weil Gott sich runtergearbeitet hat. Und das Einzige, was du tun musst, ist sagen, Dankeschön. Das klingt anders als das, was die Juden ihren Frommen beizubringen suchten, 1300 Gebote zu halten, Opfer zu bringen in den Tempel. Jesus, der so unendlich barmherzig, liebevoll war zu allen Leuten, einmal hat die Peitsche genommen und einmal hat er zugeschlagen. Als er in den Tempel kam und sah, dass man den Zugang zum Tempel durch Tische verbaut hatte, auf denen man erstmal Opfergaben kaufen musste, damit man zum Vater kommen kann. Und er sagt, ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Mördergrube gemacht und hat die alle rausgeschmissen. Das hat einen Riesenaufsehen gegeben. Jesus hat das Judentum nicht reformieren wollen. Jesus hat nicht eine neue Religion anfangen wollen. Er wollte in der Autorität des Vaters im Himmel sagen, Schluss jetzt mit diesem unheilvollen Weg nearer my God to thee. Sondern erkennt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Wo habe ich denn mein Ding? Das ist hier mein da, Dankeschön. Jesus ist der Weg. Ich gestehe Ihnen, dass ich als junger Theologe mich noch gut daran erinnern kann, wie auch ich dieses fantastische Bibelwort missbraucht habe in Unkenntnis. Nämlich den Absolutheitsanspruch des Christentums gegenüber anderen Religionen zu verdeutlichen. Er ist der einzige Weg. Ist gar nicht gemeint. Das ist nicht in der Auseinandersetzung mit anderen Religionen gesagt, sondern es ist das Evangelium. Er sagt nicht, ich zeige euch den Weg. Das wäre Religion. Und dann geht man schön los. Ja? Er sagt, ich bin der Weg. Auf mir kommt Gott zu euch. Und darum ist es wahr und darum ist es Leben. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe in meiner Kindheit, oder ob es falsch gelehrt wurde. Aber dieses religiöse Denken hat tief in mir drin gesteckt. Ich muss was leisten. Ich muss mich bekehren. Ich muss zur Kirche gehen. Ich muss anständig leben. Ich muss immer brav sein. Und ich muss, und wenn ich das alles mache, dann komme ich vielleicht, werde ich fromm. Das war der Grund, warum ich mit 16 aus der Kiste gesprungen bin. Und habe gemerkt, es geht mir gut dabei. Es geht mir gut dabei. Und erst als ich anfing, Theologie zu studieren, habe ich begriffen, was eigentlich uns Martin Luther geschenkt hat. Einer der wenigen Märtyrer unserer Kirche im Dritten Reich, ich nenne ihn Märtyrer, Jochen Klepper, großer Schriftsteller und Liederdichter, der sich dann das Leben nahm, weil er nicht ertragen konnte, dass seine Frau, die Jüdin war, abtransportiert werden sollte. Jochen Klepper schreibt in einem seiner schönen Weihnachtslieder: Nichts fehlt dir jetzt, als dass du glaubst, Gott selber ist gekommen. Und als der von mir eben zitierte große Theologe Karl Barth von einem seiner Schüler gefragt worden ist, sagen Sie uns doch mal die Quintessenz Ihrer theologischen Arbeit. Und Karl Barth hat so viele Bücher geschrieben, die so kompliziert zu lesen sind, dass ich sie alle nicht geschafft habe zu lesen. Ja? Ein hoher Geist. Und dann sagte Karl Barth in seinem Schweizer Dialekt: Welt ging verloren, Christ ist geboren, freudig du Christenheit. So ist das Evangelium. Und darum sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr werdet nicht ins Reich Gottes kommen. Kinder nehmen Geschenke an. Ja, sie betteln geradezu drum. Hast du was mitgebracht, Opa? Ja? Wo ich vorher mal an der Tankstelle, da stehe ich mit leeren Händen da. Das ist auch eine Täuschung. Ja? Und dann nehmen die das gerne an und erst die Ermahnung der Mutter, sag mal danke. Und ich sage, danke. Erwachsene haben es unendlich schwerer, Dinge geschenkt zu bekommen. Ich habe früher, hätte ich jetzt auch machen können, ich habe früher manchmal einen Geldschein rausgeholt, habe den hochgehalten und gesagt, wer hätte Lust, heute Abend essen zu gehen? Ja. Stand keiner auf. Irgendwann mal kam mal so ein Junge, ja, ich denke mal 14 Jahre, so, hey, ich hätte gerne, nahm das Ding und ging. Am anderen Tag kam er wieder, brachte das Geld und sagte, meine Mutter hat gesagt, wir haben es nicht nötig. Kein Witz, ist passiert. Ja? Ja? Darum hat es das Evangelium so schwer, weil es so gegen die Vernunft, und sie suchen sofort das Kleingedruckte, das kann doch nicht sein. Es ist aber so. Es ist so. Gott kommt auf sie zu und sagt, ich habe nichts mehr gegen dich. Ich spreche über deinem Leben, es ist gut. Du bist vollkommen. Ich sage ein bedingungsloses Ja zu dir. Und verstehen Sie, warum ich so gegen Religion bin? Wir leben in einer so furchtbaren Leistungsgesellschaft. Wir werden abgewrackt nach unseren Gaben, aussortiert, müssen liefern. Und dann kommt die Religion und sagt, boah, das auch noch. Und hier ist ein Ort, wo ich höre, ich darf jetzt ruhen, ich darf sein. Brauchen wir die Kirche nicht mehr? Oh ja, ich liebe sie. Ich gehe jeden Sonntag zum Gottesdienst. Furchtbar, ne? Nee, schön, macht mir Riesenspaß. Ja? Aber ich gehe nicht zur Kirche, damit ich in den Himmel komme. Sondern ich gehe zur Kirche, weil ich im Himmel bin. Und weil ich gerne mit denen, die auch da sind, feiern möchte. Ich halte die Gebote so gut es geht. Auch die Bergpredigt. Ich möchte gerne die Bergpredigt in meinem Leben umsetzen. Und Menschen, die mich näher kennen, sagen, ach, das eine oder andere ist ja schon ganz gut geglückt. Ja? Aber ich tue es nicht, damit ich Gott gefalle, sondern weil ich ihm vertraue, dass wenn ich seine guten Weisungen in meinem Leben umsetze, ich schon hier ein Stück Himmel auf Erden habe. Ja, ich opfere meine 40 Jahre Predigtdienst war ein Opfer, das vor allem meine Familie gebracht hat. Zeit, Geld, Kraft. Aber nicht, damit ich in den Himmel komme, sondern sozusagen aus langer Weile. Es ist alles getan. Und ich kann nicht aufhören, davon zu schwärmen. Ich liebe meine Kirche, aber ich wünschte mir, dass sie aufhört, da wo sie es tut, die Menschen zu ermahnen, sie sollten dies tun, das tun, das tun und das tun, ohne ihnen zu sagen, dass alles für sie schon getan ist. Luther nennt das, was aus dieser Nachricht kommt, Dankbarkeitsfrömmigkeit. Ja? In der Freude darüber, dass alles für mich getan ist, tue ich was. Und jetzt möchte ich noch einen Satz sagen, dann machen wir die wohlverdiente Pause. Das gilt alles Ihnen auch. Das gilt Ihnen auch. Sie sind nicht weiter von Gott entfernt, als dass Sie mit einem einzigen Wort am Ziel sind. Das Wort heißt Danke. Mehr nicht. Aber was sollten Sie sagen? Auf dem Fußballplatz guckt jetzt der Schiedsrichter auf die Uhr und weiß, es gibt eine Nachspielzeit. Und da fallen meistens die spannendsten Tore. Ich mache es noch ganz kurz. Ich würde Ihnen gerne ganz viele Geschichten von Jesus erzählen, in denen er belegt, was ich eben gerade in Theorie gesagt habe. Er ist ja ein Bild, auf das wir schauen und von daher auch diesen Rückschluss ziehen auf Gott. Jesus war ein Wanderprediger, hatte er von den Griechen, die waren alle Wanderprediger, die hatten keine Schulen, sondern die waren unterwegs mit ihren Schülern und unterrichteten, während sie mit ihren Schülern zusammen lebten. Das hat Jesus auch gemacht. Und da er so eine ausgefallene Theologie hatte, wenn Sie so wollen, eine ausgefallene Botschaft hatte, die so ungewöhnlich war, die keiner vorher so gehört hatte, hatte er auch eine Fülle von Anhängern, allerdings eben nicht die Frommen. Aber sie waren alle interessiert. Er hat hohe Diskussionen, theologische Gespräche geführt mit ihnen. Aber er war bekannt. Und bevor er in eine Stadt kam, wussten die Leute schon vorher, jetzt kommt der große Rabbi Jesus von Nazareth. Und so kam er auch in eine Stadt in der Nähe von Jerusalem und die Honoratioren, also der Bürgermeister, die Apotheker und der Priester, und die waren alle versammelt, um nun diesen großen Rabbi zu begrüßen, standen an der Straße, hatten sich fein gemacht, damit sie aufs Bild kommen und gut aussehen. Und da war einer dabei, der so zum Abschaum der Gesellschaft zählte. Er war römischer Kollaborateur, das heißt, er hat mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet, war ein inoffizieller Mitarbeiter sozusagen, und war geächtet von den Bürgern im Lande. Ich weiß nicht, was Sie so unter den Geächteten verstehen, Neonazis oder was immer Sie so im Kopf haben. Und der wollte auch mal einen Blick werfen auf diesen Rabbi. Und die Bürger versperrten ihm den Weg. Mit dir stehen wir nicht zusammen. Und seine Faszination, diesen Jesus jetzt mal zu sehen, war so groß, dass er sich zum Affen machte und auf einen Baum kletterte, mitten in der Stadt, um einen Blick zu erhaschen auf diesen großen Rabbi. Und dann kam dieser Jesus um ihn herum, all seine Schüler, und die Herrschaften der ersten Reihe standen da. Und Jesus ging an ihnen vorbei, als kennte er sie gar nicht. Und in diesen Bürgern kochte es, wie unanständig. Er ging vorbei. Aber genau da blieb er stehen, wo dieser Mann da oben auf dem Baum saß. Das ist der einzige Name, der in dieser Geschichte vorkommt. Guckt hoch und sagt, Zachäus, zu dir will ich. Steige alter nieder. Und der Zachäus rutscht vom Baum und das Herz rutscht ihm in die Hose. Er wollte ja nur mal gucken kommen. Ja, auf einmal kommt der ins Zentrum der Geschichte. Ah, sagen die Bürger, jetzt wissen wir, warum Jesus an uns vorbeigegangen ist. Er wollte erst mal den Schandfleck hier aus unserem Dorf verbannen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie der große Rabbi den zusammenscheißt. Wir haben ja immer gesagt, wir am Zollhaus waren, Zachäus, du kommst nicht in den Himmel, du kommst in die Hölle. Und jetzt kommt dieser große Heilige, der wird ihm so richtig die Leviten lesen. Und Zachäus war überzeugt, jetzt hat er die Arschkarte gezogen. Jetzt steht er da vor all den Bürgern da, ja, und der macht ihn fertig. Ne? Er sagt, ich möchte gerne in dein Haus. Och, sagten die Frommen, wir hätten es gerne auf der Straße gehabt. Das ist so schön zu sehen, wie andere so fertig gemacht werden. Und dann zieht Zachäus an der Seite Jesu durch das Spalier. Der Fromm, die alle gucken auf ihn. Ja, so. Und er weiß nicht, was ihm passiert. Ja. Und dann sagt Jesus, ich möchte in ein Haus. Das war schon mal ein Sakrileg, denn man betrat Häuser von nicht heiligen, nicht frommen Juden nicht. Also da ging man gar nicht rein. Jesus wollte ins Haus. Okay, sagt Zachäus, bitte komm rein. Und die Bürger alle hinterher, Ohren an die Fenster und Türen, sie wollen ja hören, wie Jesus seine Standpauke hält. Und dann unterhalten sich da, Gläser klingeln, Prost, Party-Service liefert nach, die feiern da. Da standen den Frommen die Zähne im Karree. Wie kann man mit so einem Menschen feiern? Ja? Und Zachäus wurde auch ganz unsicher. Er sagte, ja, sag mal, du weißt schon, dass ich also nicht so sehr religiös, weiß ich. Und dass ich die Leute hier alle beschissen habe mit, weiß ich. Und dass ich nichts von der Synagoge, weiß ich alles. Ja, sagt er, und? Ja, sagt er, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Du gehörst doch auch zu Abrahams Kindern. Und da wusste Zachäus überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Es war das erste Mal eine Begegnung mit Religion, wo keiner Nein sagte, sondern jemand Ja sagte. Und dann schoss es aus dem Zachäus raus, ich gebe alles, was ich geklaut habe, vielfältig wieder. Na ja, gemacht, sagt Jesus, zweimal reich steht bei Moses, wollen wir nicht übertreiben. Ja. Aber da steht jemand unter dem Ja Gottes. Und dieses Ja verändert seine Empfindung. Dann brauche ich gar nicht mehr so auf die Kacke hauen, brauche nicht mehr so wichtig zu sein und mich umgeben mit Einfluss und Reichtum, damit sie mich auch alle achten. Das brauche ich also nicht mehr. Ich stehe unter diesem Ja der Ursache alles Seins und das ist tiefe Befriedigung. Von diesen Geschichten gibt es ganz viele in der Bibel. Jesus geht auf Menschen zu und sagt nicht, pass mal auf, jetzt erstens, zweitens, drittens und dann vielleicht. Ja? Sondern geht auf Leute zu und sagt, schönen Gruß vom lieben Gott, er mag dich. Ja? Und unter dieser Freude verwandelt sich Leben. Wir werden morgen nochmal das Gleiche von einer anderen Seite uns angucken. Wir sind auf dem Gipfel dessen, was Inhalt des Evangeliums ist. Gucken wir morgen nochmal nach. Wir machen das so wie bei den Soap Operas. Cut, wo es am spannendsten wird. Ne? Damit sie morgen wiederkommen, ist doch klar.